Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Um Island geht es heute Morgen hier. Ja, und in Island ist alles irgendwie anders als anderswo. Haben wir Ihnen soeben schon gezeigt. Soeben haben wir Sie mitgenommen in eine Elfenschule. Ja, und wenn auch das für uns Festlandeuropäer alles ein bisschen spinnert klingen mag, in Island glauben nach wie vor viele Menschen an Trolle, Elfen und andere Sagengestalten. Keine kleine Konkurrenz eben für die christlichen Kirchen, aber auch die sind hier irgendwie anders. Unter den 320.000 Einwohnern gibt es nämlich gerade einmal 9.350 Katholiken und 18 katholische Priester. Die sind für die komplette Insel zuständig, die von der Fläche her so groß ist wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Darum bekommt die katholische Kirche jede Menge Hilfe aus dem Ausland, jede Menge Missionare, zum Beispiel aus Polen oder den Philippinen, die engagieren sich dort. Und alles in allem ist das ein ziemlich buntes Mischmasch, aber es funktioniert prima, wie Caroline Michel vor Ort festgestellt hat.
Es war das Jahr 1000 nach Christi Geburt. In Norwegen war der Fürst Hakon ermordet worden und Olaf Tryggvason war König. Er warf den alten Glauben ab.
Er, der zum Sankt Olaf werden wollte, brachte mit Reden, Zwang und Schwert das Evangelium in sein Königreich und in die westlich liegenden Lande, nämlich Shetland, die Orkaden und die Färöer.
Als das getan war, schickte er den Sohn des Grafen Wilbalder aus Sachsenland, einen Mann namens Tangbrand, die Isländer zu bekehren.
Die Geschichte des Christentums in Island ist zum einen bestechend einfach, gleichzeitig aber so eigensinnig wie die Isländer selbst. Gleich zweimal wurde vom Althing, dem auch heute noch existierenden Parlament, ein Glaubenswechsel angeordnet. So wurden im Jahr 1000 alle Isländer von einem Tag auf den anderen Christen. Nicht unbedingt aus Überzeugung, sondern vor allem, um den norwegischen König gnädig zu stimmen. Der angesehene Häuptling Thorgeir war damals ausgewählt worden, ganz allein die Entscheidung zu treffen. Sollten die Isländer Christen werden oder nicht?
Einen ganzen Tag lang lag Thorgeir mit einem Mantel über dem Kopf da. Und keiner sprach zu ihm. Am zweiten Tag erhob er sich und ging zum Gesetzesfelsen.
Wenn wir nicht alle ein und dasselbe Gesetz haben, ist unsere Lage aussichtslos. Das dürfen wir nicht geschehen lassen. Vom heutigen Tag an soll der erste Grundsatz unseres Gesetzes sein, dass alle Menschen in diesem Land Christen seien.
So heißt es in der Hörbuchfassung der berühmten Saga vom Weisen Jaul, die gerade rechtzeitig zur Buchmesse im Hörverlag erschienen ist. Obwohl es jedermann freigestellt blieb, in seinen eigenen vier Wänden den alten Göttern zu dienen, sollten also alle Isländer getauft werden. Aber die Isländer wären keine Isländer, wenn sie sich nicht auch hier für einen Sonderweg entschieden hätten. Sie weigerten sich, sich im kalten Wasser taufen zu lassen und pilgerten anstattdessen zu einer 50 Kilometer entfernten warmen Quelle, die seitdem Krosseloch, Kreuzquelle heißt. Ganz ähnlich ging es nach der Reformation, als das Althing zum zweiten Mal eine abrupte Kehrtwende beschloss. Der evangelisch-lutherische Glauben wurde kurzerhand zur Staatsreligion erklärt.
Ich habe Ihnen vorher erzählt, dass die Isländer auf einem Tag zum anderen Lutheraner werden sollten. Die haben das nicht verstanden im Grunde genommen. Und deshalb haben sie viel vom Katholizismus behalten. Und auch in den lutherischen Kirchen können sie Bilder der Mutter Gottes finden, der Mutter Gottes mit dem Kind. Und auch in der Feier der Liturgie haben sie die gleichen Gewänder wie die katholischen Priester, fast die gleichen. Und zum Beispiel für die Kommunion knien die Lutheraner nieder an der Kommunionbank, um die Kommunion zu empfangen, was man in anderen Ländern nicht unbedingt finden würde.
Außerdem können die Katholiken in evangelischen Kirchen ihre Gottesdienste abhalten, erklärt der Schweizer Peter Bürcher, der katholische Bischof von Reykjavik. Und auch die kleine russisch-orthodoxe Gemeinde mit ihren knapp 500 Mitgliedern wird integriert.
Die haben den ersten Stein ihrer zukünftigen Kirche gelegt und dafür kam ein hoher Erzbischof aus Moskau und gab als Geschenk eine schöne Ikone der Madonna mit dem Kind. Und im Juni bekam ich einen Anruf vom orthodox-russischen Priester mit und er sagte, mit meiner Familie gehe ich jetzt in die Ferien nach Russland und ich habe ein Anliegen, wir haben diese Ikone bekommen und ich weiß nicht, was ich tun soll, denn ich will diese Ikone nicht allein lassen. Das heißt, die ist wertvoll, aber die ist auch spirituell wertvoll, weil sie angebetet werden muss. Und dann sagte ich, ja, wir können die schon beherbergen während der Ferienzeit. Und dann war er sehr zufrieden.
Und so haben die isländischen Katholiken eben ausnahmsweise einmal eine russisch-orthodoxe Ikone angebetet. Aber was bleibt 320.000 Einwohnern, die über eine Fläche von 103 Quadratkilometern verteilt in einem unwirtlichen Land leben, anderes übrig als zusammenzuhalten? Bischof Peter Bürcher zum Beispiel setzt sich oft ins Auto, um den 3% Katholiken persönliche Besuche abzustatten. Letztes Jahr war er in der Gegend Islands, wo der Anteil am größten ist.
Das heißt 5%. Und das war genau auf der Insel Grimsey, nördlich von Akureyri. Und da wohnen 5 Polen auf 100 Einwohner. Das macht 5%.
Caroline Michel über die katholische Kirche in Island. Und es gibt nur einen einzigen katholischen Priester auf der Insel, der auch gebürtiger Isländer ist. Und den besuchen wir gleich.